Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich weiß nicht, ob ihr daheim kräftig mitgesungen habt. Ich hätte es gern getan, aber hier dürfen wir nicht. Also ich hoffe, ihr habt davon Gebrauch gemacht, diese schönen Lieder mitzusingen. Es ist ganz schwierig eigentlich. Ich sehe euch nicht, das alte Problem. Ich kann mir nur vorstellen, wie es da bei euch zu Hause aussieht. Wie ich vor allem vielleicht aussehe gerade, ich habe das falsche Hemd an. Ich hoffe, dass die Kamera nicht irgendwann raucht. Die muss immer das Bild jetzt neu berechnen, weil hier so klein, alles so kleinkariert ist. Also auch in diesem Sinne ist kleinkariert nicht so gut. Ja, bei uns daheim sieht es so aus, dass der Johann mir heute Morgen schon beim Frühstück gesagt hat, als er gehört hat, dass ich heute hier bin, dass er das nicht anschaut, das ist langweilig. Vielleicht guckt er dann den Kigo an, das hoffe ich zumindest. Ja, und sonst ist hoffentlich für euch nicht langweilig. Ich stelle mir gerade Markus vor, wie er im Sofa sitzt und Kerstin ihm vielleicht noch einen Tee gerade reicht. Und alles ganz entspannt ist. Hat auch schon seine schönen Seiten, daheim das zu verfolgen. Das Gleiche gilt vielleicht im Hause Fuchs für einen Heinz mit Kaffee und so weiter und so fort. Ich hoffe, es geht euch gut. Nachher ist nämlich so, da müsst ihr ein bisschen mitmachen. Ich möchte euch ein bisschen aus eurer Gemütlichkeit zumindest mal an einer Stelle rausholen. Technisch ist es überhaupt kein Problem. Wir haben es nämlich getestet. Ihr müsst nachher einfach nur Kamera anstellen und Ton anstellen. Und ich stelle mal mein Mikrofon hier besser hin. Also, ich sag's dann noch rechtzeitig. Vergangenen Oktober habe ich einen kleinen Ausschnitt aus der Bergpredigt mir ausgesucht, um die Predigt drüber zu halten. Mit dem ganz knappen Fazit, seid Bittende. Das stand in Matthäus 7, 7 bis 11. Für den Anfang November war ich wieder eingeteilt zum Predigen und wollte dann einfach die nächsten Verse nehmen. Aber dann kam die Corona-Pandemie mitten in unsere Familie rein. Meine Eltern haben es ja beide bekommen, wie ihr vermutlich zu einem großen Teil schon wisst. Teilweise hat es dann in den folgenden Wochen und Monaten dramatische Wendungen genommen. Und der Heinz ist damals eingesprungen, netterweise mit einer Predigt über 2. Korinther 4, 7 bis 11, in dem die recht bekannten Verse stehen, dass uns Bange und Angst ist und dass wir in Schwierigkeiten stecken als Christen. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber dass wir durchgetragen werden. Das heißt, wir müssen nicht verzagen, Gott streckt uns durch schwere Zeiten. Und diese Predigt hat mich dann noch sehr lange begleitet, eigentlich beinahe bis jetzt. Wird es vermutlich auch uns alle noch lang weiter begleiten, weil es einfach in unserem Leben so aussieht. Ja, nun ist heute dran, was ich für November geplant hatte. Der nächste kleine Abschnitt, immer noch aus Jesu Bergpredigt, Matthäus 7, Verse 12 bis 14. Ich habe eine Folie vorbereitet, damit niemand aufstehen muss. Ich denke an euch, ihr könnt es vielleicht jetzt am Bildschirm mitlesen. Ich hoffe es zumindest. Als ich es damals gelesen hatte, waren mir nicht alle Verse so furchtbar klar. Ich stand ein bisschen auf dem Schlauch, der mein Oberstübchen mit Energie und so weiter versorgt. Da habe ich gedacht, Google. Und da tippte ich ein, schmaler Pfad, was wir hier gleich mal lesen. Aber erstmal lesen wir, denke ich. Also Vers 12 in Matthäus 7. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Ich habe also eingetippt irgendwas mit schmaler Pfad. Kein Treffer. Nein, das war gelogen. Tausende Treffer. Und dann muss man natürlich dann noch gucken, welchen Treffer nimmt man jetzt. Und in den ersten, auf der ersten Seite, ich habe da jetzt nicht 20 Seiten runtergescrollt, auf der ersten Seite war so eine interessante Internetadresse, die hieß kernbeißer.ch. Und ich dachte mir halt, die Schweizer, die sind immer so gründlich und seriös, da ist vielleicht was zu verwenden. Und tatsächlich war es so. Ich war erst skeptisch beim Lesen, habe gedacht, Sekte vielleicht, Kernbeißer, keine Ahnung, gibt es so eine Sekte? Nein. Mit zunehmender Lektüre habe ich gemerkt, Mensch, das ist inspirierend. Es war eigentlich ganz klasse, dass ich da gelandet bin. Hat also ein bisschen mich von dem Schlauch, auf dem ich stand, wegbewegt. So, aber jetzt mal zum Text. Vers 12 ist die sogenannte goldene Regel. Was ihr nun wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Dieser Vers hat weit übers Christentum hinaus einen Platz gefunden in der Welt. Es ist ja letztlich ein Garant dafür, dass Zusammenleben gelingt, wenn man sich an diese Regel hält. Der Mensch soll das tun, was er von anderen zurückerwartet. Und da kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass es klappen kann, weil wir ja selber große Ansprüche oft an unsere Mitmenschen haben. Und wenn wir jetzt diese hohen Ansprüche selber erfüllen wollen an unseren Mitmenschen und das gewissenhaft befolgen, dann ist es vielleicht anstrengend, Mühe und Arbeit. Aber es bringt Früchte und vielleicht kommt irgendwann was zurück. Jedenfalls braucht es dazu Disziplin. Das ist also die goldene Regel. In dem Vers steht auch noch, das ist das Gesetz und die Propheten. Da habe ich gedacht, das verstehe ich jetzt spontan nicht so. Ich komme mal später drauf zurück, auf diesen Teil. Ich klammer das jetzt erstmal aus. Ja, und dann eben diese Verse 13 und 14. Die sind sehr ernst und eindrücklich. Und die haben auch in der Kunst Eingang gefunden. Das war gar nicht schwer zu finden. Zum Beispiel in diesem Bild. Ich habe jetzt nicht geguckt, wann das entstanden ist, aber ich schätze mal, das dürften so 300, 400 Jahre sein. Korrigiert mich irgendwie später beim gemeinsamen Kaffee, wenn ich da falsch liege. Das sagt also Jesus im Bild ausgedrückt. Die Pforte zum Leben ist klein, der Weg schmal, das seht ihr links im Bild. Die wenigen Menschen im Bild, die da hochgehen, tragen Kreuze mit sich, als Symbol vielleicht für Lasten und Entbehrungen. Der Weg geht bergauf. Vielleicht sollten die Zuhörer hier auch ihr Handy auspacken und Zoom machen, weil hier das Bild relativ schwach zu sehen ist. Aber ihr seht es zu Hause hoffentlich ganz gut. Also, der Weg geht bergauf. Rückenwind gibt es vermutlich nicht oder bringt nichts. Und oben steht Jesus und belohnt mit dem Siegeskranz, wenn man es geschafft hat, und nicht vorher durch einen Fehltritt abgestürzt ist, also zum Beispiel nach rechts unten auf den breiten Weg, der irgendwo weit am Horizont in die Verdammnis mündet. Also wenn man das geschafft hat und dahin nicht abgestürzt ist, ja, dann ist man auf diesem breiten Weg, der wenigstens gut bevölkert ist, wenn auch am Eingangstor das recht groß ist im Vergleich, so ein nie wenig Vertrauen erweckender Teufel einen begrüßt mit so einer Klampfe oder sowas. Da gehen viele und dahin kann man auch gut abstürzen, suggeriert ein bisschen das Bild. Ja, wir kennen diese Worte Jesu. Deshalb denke ich, dass die, die jetzt zuhören, sagen, nee, wir haben ja diesen breiten Weg gar nicht erst gewählt. Wir haben den schmalen Weg gewählt. Wir sind bereit dazu, dass dieser Weg auch Entbehrung und Last mit sich bringt. Sind wir auf diesem schmalen Weg? Jesus beschreibt diesen schon in der Bergpredigt vorher. Wir sind ja immer noch in der Bergpredigt und ein paar Kapitel vorher beschreibt Jesus ein bisschen diesen Weg wiederum sehr eindrücklich, sogar beklemmend. Matthäus 5, 22 und 28 bis 30. Ich aber sage euch, spricht Jesus da, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und dann weiter in Vers 28, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Merkt ihr, wie eng die Pforte und wie schmal der Weg ist? Ein Fehltritt und plumps. Oder halt Amputation. Keine gute Alternative. Höchste Zeit, dass jetzt mal ihr zu Wort kommt. Ich habe zwar bisher nur Jesus zitiert, aber trotzdem drückt es doch ein bisschen auf die Stimmung, wenn man solche Dinge liest. Und wenn ich hier ungehindert weiterrede, dann vielleicht noch mehr. Wir brauchen jetzt ganz schnell was Ermutigendes. Und jetzt seid ihr dran. Wer sagt mir bitte schnell, weil na schnell muss es nicht sein, aber in drei Sätzen das Evangelium. Ich zähle die Sätze mit. Wer sagt mir in drei Sätzen das Evangelium, also die frohe Botschaft? Also jetzt seid ihr dran, Mikro öffnen. Der Erste, der kommt, kommt zu Wort. Kamera möglicherweise an. Schnell noch was überziehen. Und Evangelium in drei Sätzen sagen. Wir können es hier drin hören, aber sehen kann ich euch zumindest mal nicht. Ich kann auch notfalls Satzanfänge diktieren, die ihr dann vervollständigt, bin ich alles gewohnt aus meinem Alltag. Das waren, habt ihr einen Valentin jetzt gehört zu Hause? Nett? Okay, dann noch jemand von zu Hause. Also der Valentin hat sogar weniger als drei Sätze gebraucht, würde ich sagen. Und das alles Wesentliche war drin. Aber als Spickzettel taugt er halt nicht, weil ihr nicht gehört habt. Techniker, ist niemand bereit? Was sagt ihr hier im Saal? Passt es? Passt, Heinz. Du darfst noch weitere 20 Jahre predigen. So, prima. Glaubt ihr das auch? Glaub ich das? Ja, natürlich glaube ich das. Reicht Jesu Blut für deine Sünden? Deckt alle deine Sünden zu? Aber sicher. und wehe dem, der das bestreitet und Jesu Tat damit schmälert. Das ist nicht gestattet. Jesu Blut reicht aus. Warum sagt aber Jesus jetzt seinen Zuhörern bei der Bergpredigt sowas? Was uns eigentlich beinahe schon die Angst, den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Wir kommen jetzt mal zurück zu diesem Vers 12, den ich ausgeklammert habe, diesen zweiten Teil. Da unten habe ich es gelb markiert und vorher noch Vers 20 aus Kapitel 5. Das ist ein bisschen verwirrend jetzt, also zuerst Kapitel 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und dann eben dieser 12. Vers mit der goldenen Regel und im zweiten Teil, das ist das Gesetz und die Propheten, die man halt einhalten soll. Darum sagt Jesus solche Worte. Das ist nämlich zu den Israeliten gesprochen, die unter dem Gesetz leben. Er fordert von ihnen, das Gesetz nicht nur dem Buchstaben nach zu befolgen, sondern von ganzem Herzen sozusagen den Geist des Gesetzes zu befolgen. Und zwar dann nicht alles einfach formal korrekt zu erledigen, nur um so einen äußeren Schein zu wahren, sondern er sagt, das Gesetz soll ganz mit Leben gefüllt werden, und nicht so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer das äußerlich tun, aber innerlich eben von Bosheit voll zu sein und eben absolut gegen das Gesetz zu handeln. Wir wissen, dass Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten praktisch zu jeder Zeit dafür angreift und verurteilt, dass sie das Gesetz praktisch die Erfüllung oder das Einhalten des Gesetzes nur heucheln. Wir wissen aber jetzt, dass wir gar nicht unter dem Gesetz leben, sondern unter der Gnade durch das Blut Jesu, durch die Erlösung, durch seinen stellvertretenden Tod für uns. Damit ist natürlich diese Gnade auch sehr teuer erkauft. Und es ist völlig verkehrt, wenn man dieser Gnade misstraut. Ich schließe daraus, bezogen auf Matthäus 5, dass ich nicht im höllischen Feuer lande, wenn ich zu jemandem du narr sage, dass ich mich auch nicht amputieren muss für andere Sünden. Und ich schließe daraus, dass ich mich nicht auf einem schmalen und gefährlichen Weg zum Leben befinde. Denn meine Fehltritte führen wegen Jesus und seiner Tat nicht zum Absturz. Seine Gnade reicht aus. Wir können vielleicht sogar, nein, wir sollten wahrscheinlich das Bild umkehren und sagen, weil wir eben nicht unter dem Gesetz leben, sondern unter Gnade, in der Vergebung, ist unser Weg eigentlich ein breiter und sicherer, der zum Leben führt. Mich macht das Bild von ganz Neuem dankbar. 10.000 Gründe habe ich dafür, 10.000 Mal Schuld in meinem Leben, um dankbar zu sein dafür, dass dieser schmale Weg eben durch Jesus so breit ist. Gibt es jetzt vielleicht diesen breiten Weg in die Verdammnis gar nicht? Ich fürchte doch, den gibt es auch. Jesus hat nur den schmalen Weg des Gesetzes zu einem breiten Weg gemacht. Ganze Glaubensrichtungen sind an der Frage entstanden, wie viel der Mensch zu seiner Erlösung beitragen kann. Ist alles vorherbestimmt, wie es manche glauben, oder ist gar nichts vorherbestimmt? In diese Diskussion möchte ich jetzt nicht mit euch einsteigen. Wesentlich ist, dass ein Mensch erkennt, dass er Erlösung braucht, dass er seine Schuld sieht, dass er sogar an ihr zerbricht. Er muss kapitulieren und in dieser Weise zu Jesus kommen und Gnade geschenkt bekommen. Ohne das geht es wahrscheinlich nicht. Nein, es geht anders nicht. Wer jetzt diese Erkenntnis im Mensch auslöst, ist wieder eine andere Frage. Ich glaube schon auch, dass diese Erkenntnis der eigenen Schuld von Gott geschenkt wird. Aber vielleicht ist doch auch so, dass man sich dem verweigern kann. Wer also sich dem verweigert, der ist auf dem breiten Weg in die Verdammnis. Ja, wer diese Erkenntnis nicht haben möchte, der Gnade, Jesu Tat, Jesu Opfer für sich nicht annimmt. Deshalb erübrigt sich vielleicht hier auch die Frage, die so langsam vielleicht hochgekrochen ist: Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich von diesem breiten Weg ins Heil gar nicht so richtig, ja, dieser Weg ist ja breit, da kann man ja doch eigentlich seinem natürlichen Menschen mit all seinen Bedürfnissen nachgeben. Da kann mir ja eigentlich nichts mehr passieren. Ich kann meinem Naturell mit meinen Begierden, meinen Süchten, meinen schlechten Angewohnheiten freien Lauf lassen. Mir kann ja nichts passieren. Das Leben, das Ewige, winkt mir trotzdem. Das geht, diese Denkweise so ist eine zutiefst falsche. Wie kann ich als zerknirschter, als zerbrochener, aber erlöster Mensch so denken? Das geht gar nicht. Denn so eine Denkweise schließt eigentlich Reue und das Hassen der Sünde aus. Wenn ich mich an der Sünde erfreue und in ihr lebe, wie kann ich dann gleichzeitig reuig und zerbrochen sein? Das ist absolut paradox. Und wer das nicht glauben sollte, für den hat es Paulus in Römer 6 aufgeschrieben. Das wäre eine ganz gute Hausaufgabe, Römer 6 zu lesen. Es ist vielmehr so, wenn ich Nachfolger Jesu bin, wenn ich wegen der Sünde falle, dann reut mich das. Ich kehre um, das heißt auch, ich tue Buße, also Umkehr. Aber ich befinde mich dennoch auf dem sicheren, breiten Weg des Lebens. Wir haben es auch ein bisschen gesungen, dass Jesus mal, was heißt ein bisschen gesungen? Ich habe es gar nicht gesungen und ihr habt es schön gesungen. Jesus ist mein ganzer Halt, mein Heil. Ja, wir sind ganz fest in Jesu Hand. Wir sind ganz fest, also praktisch so, dass wir gar nicht so richtig da rausfallen können in Jesus aus diesem Heil. Ja. Oder mit einem anderen Bild ausgedrückt, ich stehe ganz fest auf dem Felsen, der Jesus ist, und nichts haut mich um, dass ich da runterfallen kann. Oder noch ein anderes Bild, als Nachfolger Jesu suche ich seine Gemeinschaft, in der ich die Sicherheit seiner Erlösung habe, die mir geschenkt ist. Und wenn ich dann mal fall, wenn ich doch sündige, dann suche ich die Sünde aber nicht, um in ihr leben zu wollen. Und diese Gemeinschaft mit Jesus, die existiert zu einem großen Teil in der verborgenen Beziehung zu ihm, die wir alle so sozusagen privat haben. Sie hat aber auch ein ganz äußerliches Symbol, und das ist das Abendmahl, in dem wir ausdrücken, dass wir Anteil haben an Jesu Leib und Blut, und damit auch am ewigen Leben. Und so wird diese innige Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben, auch die Grundlage für die, ja, die einzig mögliche Grundlage für die Gemeinschaft unserer Gemeinde, auch der weltweiten Gemeinde Jesu. Das heißt, meine Gemeinschaft mit Jesus ist die Basis für die Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Und die wir auch ganz schön gemeinsam im Abendmahl feiern können. Wir gehen gemeinsam auf diesem Weg, den ich schon beschrieben habe, auf dem sicheren, breiten Weg, den Jesus uns bereitet hat, achten aufeinander und
feiern deswegen gemeinsam das Abendmahl. Darauf freue ich mich jetzt dann gleich im Anschluss. Vielleicht sagst du dir, alles, was ich gerade gehört habe heute, ist mir bekannt, weiß ich schon, schön und gut weiß ich schon. Das freut mich. Mir ist auch so, dass ich das irgendwie kenne. Das ist, damit bin ich jetzt zum Beispiel persönlich aufgewachsen. Das Evangelium ist unsere absolute Basis. Und trotzdem, weil es einfach unserem natürlichen Mensch entspricht, muss man immer weiter das Evangelium immer weiter lernen, finde ich. Also mir geht es wirklich so. Ich hoffe, ich habe da ein paar, die da ähnlich denken, weil ich ganz gern in alte Muster zurückfalle. Und diese Wahrheit des Evangeliums sich in meinem Alltag, in meinem Verhalten, in meinem Denken vor allem, was mich belastet, nicht widerspiegelt. Das heißt, mir hat dieses Bild vom breiten Weg deshalb unheimlich geholfen. Auch wenn das jetzt in der Bibel so nicht drinsteht, so wissen wir doch, es gibt parallele Bilder dazu, dass es so ist, dass ich zu meinem Heil selber nichts beitragen kann, wie das Gemälde das suggeriert. Mit viel Last und Mühe kann ich dann den Siegeskranz abholen oben bei Jesus. Das ist eine ganz irreführende Aussage. Aber irgendwo so ganz tief in uns drin steckt das, also zumindest bei mir immer mal wieder. Und das muss man aktiv bekämpfen, weil es keine Selbsterlösung gibt. Die gibt es nicht, das ist eine Irrlehre. Denn das bedeutet, dass ich der Vergebung Jesu gar nicht so ganz vertrauen würde. Und das ist nicht nötig, das ist sogar verboten. Amen.